Jeder Sonntag ist ja etwas Besonderes. Und wir freuen uns, dass Sie gekommen sind durch den Nebel hindurch am 13. November 2011. Diese Woche hatten wir ja schon einige Gedenktage. Am 7. November hat Billy Graham Geburtstag. Am 10. November ein berühmter Herr in Deutschland, der Martin Luther. Und am 9. November ist auch ein ganz besonders beladener Gedenktag. Aber heute ist auch einer. Am 13. November hat ein wichtiger Kirchenlehrer Geburtstag, Augustinus. Er lebte an der Schwelle einer zerbrechenden Welt und die Antwort auf den Niedergang der Kultur, die er um sich herum hatte, war Wort Gottes verkündigen. Am 13. November ist auch die Liebenzeller Mission begründet worden, ein befreundetes Werk. Das war schon 1899. Und am 13. November 1927 wurde unser Mutterhaus gegründet. Also ein Gedenktag heute, wir freuen uns. Und das Besondere an diesem Tag ist auch, dass der Rektor eines befreundeten und wichtigen Werkes für unser Land, Dr. Rolf Sohns, zu uns gekommen ist und die Bibelstunde hält. Herzlich willkommen. Und das Lied, was Dr. Rolf Sohns rausgesucht hat für heute, Bleibend ist deine Treue, das passt auch im Gedenken an die Geschichte unseres Mutterhauses. Nummer 75 in ihrem grünen Buch.
Lasst uns beten zu Beginn. Ewiger Gott und Vater, wir danken dir für deine Treue über dieser Welt, zu deiner Gemeinde, zu deinem Volk Israel und auch zu uns ganz persönlich. Herr, wir leben aus deiner Treue, aus deiner Beständigkeit, Verlässlichkeit, deiner nie nachlassenden Güte und Liebe zu uns. Lieber Vater, wir danken dir von Herzen dafür. Wir bitten dich jetzt, dass du uns durch deinen Geist dein Wort aufschließt, dass wir uns darin festmachen und dass unser Leben durch dein Wort fest und beständig wird. So segne uns im Reden und im Hören. Gib du jedem, was er braucht. Amen. Ein Lebenswort für mich persönlich möchte ich mit Ihnen bedenken heute Nachmittag. Es ist Psalm 1 und dieses Wort begleitet mich schon seit 30 Jahren. Als ich begonnen hatte zu studieren, war meine erste wissenschaftliche Arbeit eine Proseminararbeit über Psalm 1. Am Ende stand dann drunter, Sie sollen jetzt noch nicht predigen. Es war nicht so berühmt. Dann habe ich geheiratet und unser Wort für die Ehe war ebenso Psalm 1. Und viele Jahre später dann kam ich in den Dienst. Ich wurde als Pfarrer investiert in Waldorf-Hesslach und zwei Freunde gaben mir als Zeugen jeweils ein Bibelwort mit und sie hatten sich nicht abgesprochen und jeder von sich dachte, Mensch, zum Rolf Sohns passt einfach Psalm 1. Und so war dieses Wort für mich ein Leitwort für diese 10 Jahre dann in der Gemeinde. Und das ist es mir bis heute geblieben. Ein Lebenswort, mit dem kann ich wirklich leben. Und aus diesem Psalm lebe ich auch. Lasst ihn uns mal zunächst lesen, Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Dieser Psalm gibt eine Antwort auf eine stets aktuelle Frage. Nämlich, wie wird mein Leben glücklich? Wie gelingt es? Oder auch, wie hat es Bestand über den Tod hinaus? Oder auch, wie kommt es dazu, dass mein Leben einmal Spuren hinterlässt, dass es gesegnet ist? Und dieser Psalm gibt dazu kein Rezept. Er sagt nicht, mach es so, keine Tipps. Viel grundsätzlicher. Er sagt, es geht um eine viel grundsätzlichere Weichenstellung in unserem Leben. Wie werde ich ein glücklicher Mensch? Wie gelingt mein Leben? Bei uns Schwaben ist die Antwort klar: schaffe Häusle bauen. Es gibt viele Ratgeber, es gibt viele Bausteine zum Glück. Hier hängt es nicht von dem ab, was wir schaffen, sondern davon, welchen Weg wir im Leben gehen. Welche Richtung wir einschlagen. Welchen Weg gehe ich im Leben? Darum soll es jetzt gehen. 4 Schritte. Erstens, herzlich willkommen. Psalm 1 ist wie das Portal einer Kathedrale. Wir waren im Urlaub in Canterbury, in England, große Kathedrale. Oder nehmen Sie das Ulmer Münster oder den Kölner Dom. Wir stehen mit Psalm 1 an der Schwelle einer großen Kathedrale und betreten die Welt des Psalters. Es folgen 149. Keine Lebenssituation ist Ihnen fremd. Hier wird geklagt, gelobt, die Schöpfung gepriesen, persönliches Leid vor Gott gebracht. Psalm 1 ist die Türe zum Psalter. Was macht man an einer Türe? Man klopft an, man begehrt Einlass, und dann geht die Türe auf und jemand öffnet und grüßt und sagt, ach schön, dass du da bist. Im Hebräischen Baruch Haba'a, gesegnet, der da kommt. Man spricht ihn im Hebräischen in der dritten Person an. Und so jetzt auch in Psalm 1. Da steht einer und ihm wird das als Begrüßung entgegengebracht. Du bist gesegnet. Du bist ein gesegneter Mensch. Oder auch du bist glücklich, obwohl glücklich eigentlich zu wenig ist. Segen ist mehr als Glück. Man kann auch sagen, Segen ist, dir kann man gratulieren, du hast's gut. Alle Lebensbereiche, Beruf, im Fortkommen, im Glauben, du bist gesegnet, das betrifft das ganze Leben. So beginnt der Psalter, glücklich. Er beginnt übrigens die Bergpredigt. Selig. Sehen Sie, die Bergpredigt, wir werden das jetzt immer wieder sehen heute Mittag, legt Psalm 1 aus. So fängt Jesus sein Regierungsprogramm an. Selig, glücklich, dir ist zu gratulieren. Dort werden die Jünger angesprochen. Wer ist nun glücklich? Zunächst fällt mir auf, es ist ein Einzelner. Der Mann, der Mensch, ob Mann oder Frau, spielt jetzt keine Rolle. Der Einzelne. Wir sprechen heute viel von Vereinzelung in der Gesellschaft. Wir reden von Problem der Einsamkeit. Das ist hier nicht gemeint. Nein, hier ist ein Einzelner, der aus der Masse herausgetreten ist. Wer sich unterscheidet von der Masse, der ist glücklich. Und dasselbe wieder in der Bergpredigt. Sie erinnern sich. Sofort ist da der breite und der schmale Weg. Auch da geht ein Einzelner den schmalen Weg und da sind viele, die den breiten Weg gehen. Aber dieser Einzelne, der diesen Weg geht, der sich entschlossen hat, diesen Weg zu gehen, der wird glücklich gepriesen. Fremdlingschaft der Christen in der Welt. Manchmal wird es uns auch schmerzlich bewusst. Meine Kinder haben mir das erzählt. Papa, weißt du, jetzt war die Klasse unten am Bodensee. Die haben da gezeltet. Und uns haben sie nicht mal gefragt, ob wir mitwollen. Die dachten, ach, die sind fromm, die gehen da sowieso nicht mit. Irgendwie wird man so ein bisschen an die Seite geschoben. Die sind fromm, die Kinder vom Herrn Sohns, die gehen da sowieso nicht mit. Wir wurden nicht mal gefragt, wir wären auch gerne in den Bodensee gegangen zum Zelten. Aber so wie das Ganze angelegt war, war es wohl auch den anderen klar, die gingen, das ist nichts für die. Man wird so ein bisschen an die Seite gestellt. Und das ist auch eine gewisse Distanz, die man dann manchmal aushalten muss als Christ, auch als junger Christ, als Jugendlicher, da ist eine Distanz. Die haben einen anderen Weg. Interessant, perfekt. Im Hebräischen perfekt. Was Abgeschlossenes. Man könnte auch übersetzen, glücklich ist, der nicht gefolgt ist, der nicht gewandelt ist, der nicht gespottet hat. So könnte man es auch übersetzen. Also hier wird vorausgesetzt, dass einer eine Entscheidung getroffen hat. Hier hat sich einer entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen gegen die gottlose Lebensart. Und das hat er sich irgendwie jetzt auch bewährt. Man könnte auch sagen, er hat den Exodus schon hinter sich, er ist aus Ägypten ausgezogen und jetzt geht er auf dem Weg. Glücklich ist er. So kommt er an am Portal. Glücklich bist du. Du hast eine Wahl getroffen. Sie stehen in der Jesus-Nachfolge. Sie zählen sich zu seinen Jüngern. Sie hatten Mut, irgendwann eine andere Richtung einzuschlagen. Sie sind auf diesem Weg jetzt gegangen, vielleicht schon viele, viele Jahre. Dann haben sie es gut. Dann haben sie eine große Verheißung. Sie haben seine Stimme gehört, die Stimme des guten Hirten, und haben sich vielleicht sogar aus irgendwelchen Verhältnissen rausgelöst. Habe ich damals auch, als 19-Jähriger. Ich musste mich rauslösen. Das war ein großer Schritt. Und jetzt steht ihr Leben unter einem neuen Stern, unter einer neuen Verheißung. Jetzt dürfen sie sich glücklich schimpfen, weil sie Jesus gehören. Das ist doch was. Glücklich. Du bist gesegnet, weil du zu Jesus gehörst. Das ist doch eine ganz andere Art als die Glücksversprechen unserer Zeit. Können wir es fassen? Es ist die Perle, der Schatz. Er ist mein Bräutigam. Wir spüren jetzt schon etwas von diesem Glück. Jetzt schon, in dieser Welt, dort erst recht. Neulich hörte ich das Zeugnis einer 17-jährigen Peruanerin, Mayra. Sie erzählt, dass ihre Eltern eigentlich nie Zeit für sie hatten. Der Vater hatte auch nie Interesse an ihr. Die Mutter musste von morgens bis nachts arbeiten. Wenn sie dann abends die Mutter nach Hause kam, war Mayra schon in ihrem Bett. Also sie hatte nichts von ihren Eltern. Und dann kam sie auf ein Lager, auf ein Kinderlager des Kinderwerkes Lima, dort in Peru. Und auf diesem Lager hat sie zum Glauben gefunden, hat eine Ausbildung gemacht in der Johannes-Gutenberg-Schule, lernte Lesen und Schreiben, fand Freunde, eine neue Familie. Und sie strahlte das so aus. Ich bin jetzt glücklich, ein glücklicher Mensch, weil ich zum Glauben gekommen bin. Ihre Eltern haben dann später auf einer Freizeit auch noch dazugefunden. Also, das war mein erster Gedanke jetzt. Glücklich, diese Verheißung über dem, der in die Nachfolge getreten ist. Ein zweites, ein heiliges Nein, ein dreifaches Nein, der nicht wandelt, der nicht sitzt, der nicht folgt. Dreimal wird hier Nein gesagt. Wie massiv, wie deutlich. Kein sowohl als auch, kein einerseits, andererseits. Du kannst nicht ein Freund Gottes und ein Freund der Welt sein. So hat man das früher gesagt. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Es gibt irgendwie Dinge, die sich ausschließen. Oder wenn Jesus mal sagt, wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus. Das ist sicher nicht so wörtlich gemeint. Aber es zeigt etwas von der Radikalität der Nachfolge. Auch bei Jesus in der Bergpredigt zeigt sich das wieder, dieses Entschiedene. Und hier ist zunächst mal ein dreifaches Nein. Warum ist dieses Nein so wichtig? Weil es um die Liebe zu Gott geht. Weil es im Grund um das erste Gebot geht. Ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst mich lieben mit ganzer Kraft, mit deinem ganzen Gemüt, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Menschsein. Deshalb, weil es um eine ganz große Liebe geht. Um die größte Liebe, die es überhaupt gibt. Deshalb ist dieses Nein hier so entschieden. Es geht nicht um gesetzliche Enge. Manche sagen, oh, das ist so enger Pietismus, der mir hier in diesem Psalm begegnet. Das ist gar nicht der Fall. Es geht um eine große, große Liebe. Nein, das sage ich doch nur, wenn ich etwas Besseres gefunden habe. Den Schatz, die Perle oder alttestamentlich, dein Gott bin ich. Deshalb kannst du auch ein Nein sagen. Das ist ja schon im ersten Gebot und in anderen Geboten mit angelegt, dieses Ja und dieses Nein. Wozu hat er jetzt Nein gesagt? Der Glückliche. Zum Rat der Gottlosen, zum Weg der Sünder und zur Gemeinschaft der Spötter. Das ist eine Steigerung. Am Anfang folgt man dem Rat, dann geht man den Weg, am Ende sitzt man abseits und ist weg. Das ist so eine Steigerung zum Negativen. Merken Sie, die Sünde hat auch ein Gefälle. Der Zachäus war nicht gleich ein Gauner. Das hat so ganz harmlos begonnen und zum Schluss ist er vom Geld nicht mehr losgekommen. Also das hat so eine unbemerkte Tendenz. Am Anfang folgt man dem Rat, dann geht man mit, am Ende sitzt man im Kreis der gottlosen Gesellen. Und so wird aus etwas scheinbar Harmlosen so eine feste Bindung. Rat, Weg, Versammlung. Der Ehemann, der zu seiner Geliebten geht, der macht es auch nicht von jetzt auf gleich. Es ist immer so ein schleichendes, und da muss man ein Nein dagegen setzen. Geht nicht anders. Ein Nein. Ich habe einen schönen Spruch mal gehört, möchte Ihnen den mitgeben. Da heißt es: Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit, sehe eine Gewohnheit und du produzierst einen Charakter, sehe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Auch dieser Spruch sagt, dass aus einer Gewohnheit eine Verfestigung kommen kann und schließlich auch ein schlechtes Schicksal. Also, sie haben Nein gesagt. Am Anfang beginnt es meist harmlos und dann kommt man da in eine Geschichte hinein. Ich bin da hineingerutscht. Schauen wir uns die verschiedenen Menschengruppen an, die für diese ungöttliche Lebensweise stehen. Da ist zunächst der Gottlose. Der Gottlose hat keinen Frieden, so heißt es in Psalm 57. Der Gottlose ist unruhig, wie ein Meer aufgewühlt. Er hat keinen inneren Frieden, keine Festigkeit, keine Kontur. Er ist irgendwie haltlos. Dann ist der Sünder. Was ist der Sünder? Der ist ziellos. Der hat kein Ziel. Und was ist der Spötter? Der ist respektlos. Also haltlos, ziellos, respektlos. So werden sie hier beschrieben. Ihr Herz, ihr Werk, ihr Mund, ihr ganzes Wesen ist davon betroffen. Und das hat sich irgendwie alles, Herz, Mund und Denken und alles hat sich von Gott gelöst. Sie regieren sich selbst, sie meinen vielleicht frei zu sein und kommen in ganz neue Abhängigkeiten hinein. Von diesem Weg hat er sich getrennt. Von diesem Weg hat er sich getrennt, der Glückliche. Aus all diesen Verstrickungen gibt es nur eine Möglichkeit, frei zu werden, und das ist das Gebot, das erste Gebot, die Zusage des ersten Gebotes. Ich bin dein Gott. Und weil ich dein Gott bin, musst du manche Dinge nicht tun. Und weil ich dein Gott bin, hast du es gut und du wirst versorgt. Unter dieser Zusage, ich bin dein Gott, gibt es Freiheit zum Leben. Ich muss nicht mich in ungute Verstrickungen hineingeben. Und davon hat er sich jetzt distanziert und hat gesagt, Gott, der Herr soll mein Gott sein. Das ist mein Weg jetzt. Diesen Weg will ich gehen. Ich will nicht in diesen unguten Bindungen drinstecken. Das war das Zweite. Ein heiliges Nein. Jetzt kommt das Dritte. Ein entschiedenes Ja. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Das ist der zweite Vers. Im ersten Vers geht es ums Nein, im zweiten geht es ums Ja, im dritten dann geht es nochmal ums Ja, allerdings in einem Bildwort. Auch hier lohnt sich wieder ein Blick zur Bergpredigt. Nach den Seligpreisungen in Kapitel 5 folgen die Antithesen über das Gesetz Gottes. Mose hat gesagt, ich sage euch. Und schließlich die Abschnitte über die Frömmigkeit, Almosen, Gebet, Fasten. Auch hier, nach dem Glücklich, kommen jetzt die Aussagen über das Gesetz, über die Frömmigkeit und über das Leben mit Gott. Es geht jetzt um das Wort Gottes. Dem Nein zur Sünde folgt das Ja zu Gott. Wie sieht jetzt diese positive Lebenshaltung aus? Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Hören wir es nochmal. Hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über dem Gesetz Tag und Nacht. Wieder sind wir beim ersten Gebot. Allerdings jetzt in der Fassung des Deuteronomiums. Höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein, du sollst ihn, deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allem deinen Kräften. Und dann geht es weiter, vermittle es deinen Kindern, betrachte es unterwegs, binde es an Hand und an die Stirn. Haben Sie schon gesehen, wenn Sie in Israel waren, die Mesusa an den Türen und diese kleine Kapsel an der Stirn und am Arm, das ganze Leben soll also bestimmt sein vom Wort Gottes. Darum geht's. Also eine Auslegung dieses ersten Gebotes nach dem Deuteronomium, dieser Vers, dass das ganze Leben von Gottes Wort bestimmt ist. Jetzt liest man in manchen Kommentaren, hier geht es um sture Tora-Observanz, das heißt sturen Tora-Gehorsam. Hier geht es um enge Pietisterei, so liest man es in den Kommentaren, das stimmt gar nicht. Auch hier, es geht um eine Beziehung. Es geht im Grunde um Gottes Liebe. Es geht um eine tiefe und heiße und innige Gottesliebe, der sein Leben nach diesem Wort ausrichtet und nach diesem Gebot und nach diesem Gott ausrichtet. Darum geht's. Tag und Nacht, das heißt eigentlich das ganze Leben. Also Sie können nicht 24 Stunden Bibel lesen, das ist nicht gemeint. Sondern das ganze Leben soll von diesem Gebot Gottes geprägt sein. Es geht um Leidenschaft, um Heißhunger, um Bibellesen. Und Bibellesen ist nicht weniger als Essen. Und jetzt habe ich eine Beobachtung gemacht. Vielleicht kennen Sie es aus Ihrem eigenen Leben oder aus Ihren Gemeinden oder Jugendkreisen oder Hauskreisen. Und wenn ich es recht sehe, gibt es in unseren christlichen Kreisen eine Bibelmüdigkeit. Häufig. Eine Bibelmüdigkeit. Ich kenne es schon, sagt mir nichts mehr. Es fällt mir so, so schwer, zur Bibel zu greifen. Bibelmüdigkeit. Man liest sie immer weniger, vielleicht noch die Losung und dann hat sie es. So eine um sich greifende Bibelmüdigkeit. Stelle ich in vielen Stellen fest, und ich muss aufpassen, dass das bei einem selber nicht passiert. Und es heißt hier, der über seinem Wort nachsinnt. Im Hebräischen heißt es Chaga. Chaga, das macht ein Löwe, wenn er über seiner Beute zufrieden knurrt. Boah, dein Wort ist wie eine Beute. Das schmeckt. Zufrieden knurrend über seiner Beute. Und das hat man dann, dieses Knurren, daraus hat man später die Meditation des Bibelwortes entwickelt. Meditation ist nichts Fernöstliches, es heißt schlicht und ergreifend Schriftbetrachtung. Wir betrachten die Schrift. Und die Mönche sprachen dann vom Wiederkäuen der Schrift. Sie wissen, was Wiederkäuen ist, das machen nur die Kühe. Und dann kauen sie, schlucken es runter und holen es wieder hervor und kauen es nochmal, damit es richtig verdaut wird. Das ist hier gemeint. Wie ein Löwe knurrt oder wie eine Kuh intensiv das Wort, das sein, ihr Futter verdaut und in sich aufnimmt, so soll das Bibelwort intensiv einverleibt werden. Also nicht dieses oberflächliche schnell, schnell lesen, sondern intensiv einverleiben, das ist gemeint. Ich möchte Ihnen drei Tipps geben heute Mittag. Also doch ein Tipp, ich wollte eigentlich keine Tipps geben, aber es sind doch drei Tipps zum Bibellesen. Erstens, lesen Sie langsam. Wenn Sie zu Hause die Bibel lesen, dann denken Sie jetzt nicht, oh Tempo, Tempo, Tempo. Sondern lesen Sie langsam. Zeit und Ruhe. Wie beim Essen, das wir ja auch nur noch verschlingen, machen wir es ja oft auch beim Bibellesen. Wir verschlingen schnell. Aber dieses Wort ruft uns heute auf, dieses Wort aus Psalm 1, die Bibel, langsam, ja fast meditierend, betrachtend zu lesen. Dass es wirkt, dass ich die Worte anschauen kann. Ein Freund riet mir mal, weißt du musst jeden Bissen 40 Mal kauen. Das war so sein Geheimnis zum Abnehmen, aber ich schaff's nicht. Er sagt, du musst 40 Mal kauen, dann wirst du nicht so viel essen, dann wirst du langsamer essen, am Ende wirst du dabei abnehmen. Ich habe es noch nicht geschafft. Aber das wird das Bibelwort. Wirklich mal ganz langsam Wort für Wort lesen. Darf ich eine kleine Übung mit Ihnen machen? Mittags um 2:30. Jetzt sage ich Ihnen mal einen Bibelvers, zunächst in normalem Sprechtempo und dann sage ich Ihnen langsam und dann stellen Sie mal für sich selber fest, was der Unterschied war. Jetzt sage ich es in normalem Tempo. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Jetzt sage ich es mal ganz langsam. Und wenn Sie das jetzt langsam hören, dann versuchen Sie mal, dieses Wort zu schauen. Was sehen Sie, wenn ich dieses Wort langsam Ihnen vorlese? Was sehen Sie vor Ihrem geistigen Auge? Achten Sie mal drauf. Von allen Seiten umgibst du mich. Und hältst deine Hand über mir. Herr, spar mir es jetzt, das abzufragen. Aber haben Sie einen Unterschied festgestellt? Merken Sie, wie das Bibelwort wieder zu sprechen beginnt? Wenn ich es langsam lese und mir und schaue, was da steht, wenn ich es vor mir habe. Maria, ein Beispiel. Sie bewegte das Wort in ihrem Herzen. Bewegen, wiederkäuen. Das geht nicht schnell. Ein zweiter Tipp. Ich habe von diesem Knurren die Rede geredet, von diesem Löwen. Das ist ja ein Ton, ein Laut. Lesen Sie doch die Bibel laut, zu Hause, in der stillen Zeit. Das Beäugen von Papier ist noch kein Lesen. Lesen hat eine Stimme. Lesen Sie es sich doch mal selber vor oder sagen Sie, lieber Gott, heute lese ich dir mal einen schönen Abschnitt aus deinem Wort vor. Und dann lesen Sie die Bibel sich selber mit Stimme vor. Und Sie werden merken, ich höre es ganz neu. Ist nochmal was anderes, wenn man es hört, als wenn ich es nur in Gedanken sage. Ein drittes. Da kann man unterschiedlicher Auffassung sein, aber ein drittes, ich lese wenig. Manche lesen auch viel und dieses Flächenlesen hat auch seinen Sinn. Aber ich lese wenig. Große Portionen muss man verschlingen, kleine Portionen muss man eher sorgfältig kauen. Man kann auch ganze Bücher lesen, aber ich persönlich lebe oft eine Woche, einen Monat, manchmal ein Vierteljahr mit einem Wort. Oder mit diesem Psalm, da lebe ich jetzt schon 30 Jahre. Immer wieder neu. Also eher weniger Worte. Deshalb langsam, laut und eher wenig. Und jetzt kommt's. Solches Bibellesen wird uns prägen. Denn dieses Wort ist nicht nur eine Information, wie in den Nachrichten, die prägen ja nicht. Sondern dieses Wort ist eine Wirklichkeit, was Schöpferisches. Es hat Wirkkraft. Und jetzt kommt's. Und dieses Wort, wo ich mich ihm aussetze, da wächst etwas in mir heran. Und das verändert mich. Es macht satt, es macht getrost, es stärkt, es ist lebendig, es prägt mein Leben. Wenn ich mich also diesem Wort in guter Weise aussetze, passiert was mit mir.
Unglaublich. Hebräischen heißt Torah. Im Deutschen übersetzen wir mit Gesetz. Torah ist eigentlich der Fingerzeig. Das ist eigentlich ein Hinweis. Das ist was Dynamisches, Lebendiges. Torah ist eine Weisung fürs Leben, nicht ein stures Gesetz. Ein Hinweis, so geht's, mach's so, hier geht's lang. Torah zeigt den Weg, Israel war in der Wüste und dass die Torah zeigt den Weg ins Leben hinein, auch zur Unterscheidung von den Heidenvölkern. Und dieses Wort prägt uns. Neulich habe ich den Gerhard Meyer getroffen, da habe ich gesagt, Gerhard, was ist denn eigentlich das Wichtigste für uns gerade im Bengelhaus? Ich war gespannt, weil da gibt es ja auch viele Meinungen. Jeder sagt, was anderes ist wichtig. Da habe ich gesagt, Gerhard, was ist denn eigentlich wichtig für unser Bengelhaus gerade? Da sagt er, Schriftauslegung. Da sage ich, ja, ist gut. Weil dieses Wort tatsächlich prägt und umgestaltet wie nichts anderes. Und deshalb komme ich zum vierten Punkt. Ein fester Standort, der wird sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Wer also ein Ja sagt und ein Nein sagt und sich mit dem Wort beschäftigt, wird ein Baum. Haben Sie das Bild? Das Bild des Baumes am Wasser. Unterschiedliche Assoziationen werden in uns geweckt, auch biblische Assoziationen. Der Paradiesbaum, der Baum des Lebens. Oder Hesekiel 47, am Lebensstrom wachsen Bäume. Oder Psalm 92 fällt uns ein, der wird grünen, der Gerechte wird grünen, wie ein Palmbaum auf dem Libanon, die im Hause des Herrn gepflanzt sind, werden grünen, auch im Alter noch fruchtbar sein. Also jetzt ist dieses, was vorher in theologischen Sätzen gesagt wird, wird jetzt mit dem Bild nochmal untermauert, wie ein Baum, verwurzelt, genährt, lebendige Beziehung, Blühen, all das gehört hin. Wer mit Gottes Wort lebt, wird fruchtbar, wird nicht so leicht ausbrennen, wirklich nicht. Ein paar Einsichten dazu zum Schluss. Die Kraft zum glücklichen Leben kommt nicht aus uns selbst, das ist das eine. Als Eingepflanzte sind wir zunächst passiv. Gewiss, wir strecken unser Leben hin zum Bach, zu den Quellen. Aber die Kräfte, die kommen nicht aus uns, sie strömen uns zu. Wir erzeugen sie nicht selber, sie kommen aus der Quelle, sie kommen von Gott und strömen in unser Leben. Und dieser Zustrom an Gnade, dieser Zustrom an Segen, dieser Zustrom an Kraft, der hört nicht auf. Über die Jahre hinweg nicht. Wenn sie auch alt werden. Es hört nicht auf mit dem Segen. Da ist genug da. Es kommt nicht aus uns selbst. Der Schöpfer lässt seine Schöpfungskräfte in unser Leben hineinfließen. Die Blätter verwelken nicht. Das nächste, das zweite. Wir tragen nicht uns selbst. Wir sind getragen. Und Gottes Wort verleiht unserem Leben so etwas wie Festigkeit, Format, Stabilität oder um es anders zu sagen, Gottes Wort bildet Persönlichkeiten. Format, Kontur durch Gottes Wort. Da wird es geformt, stabil, getragen, nicht wie Streu. Ich bin so dankbar für diesen Psalm, weil immer wieder was nachfließt. Das ist die Verheißung. Das nächste, Frucht braucht Zeit. Frucht braucht Zeit, sie kommt schon. Zeit ohne Sorge. Wir sind am Reifen, es reift. Und die Felder draußen, wenn man sie jetzt anschaut, was da unter der Erde jetzt geschieht, und dann wird es im Frühsommer und im Sommer aufblühen und aufwachsen und Früchte tragen. Aber es braucht Zeit. Es muss reifen. Die Dinge müssen reifen. Manchmal zeigt sich auch nichts im Leben, auch lange nichts. Israel musste 40 Jahre durch die Wüste gehen. Zeit der Reifung. Gott gibt uns diese Zeit. Frucht im Leben muss reifen. Und schließlich, Format muss wachsen. Ein Baum braucht auch Frost, ein Baum braucht Hitze, er braucht Wind, er braucht Regen. Die Bäume am Waldrand sind deshalb besonders kräftig, weil sie so ausgesetzt sind. So werden sie stark. Es gibt stürmische Zeiten, es gibt Widerstände. Persönlichkeit werde ich am Wort Gottes. Es muss wachsen, es braucht Zeit. Schließlich nimmt der Psalm noch eine radikale Wende. So sind die Gottlosen nicht. Der Gegensatz könnte nicht krasser sein. So ist es bei den Gottlosen nicht. Es ist so radikal messerscharf an der Stelle. Wie Streu, das man worfelt auf der Tenne. Gegen den Wind wird es geworfen und dann verfliegt die Streu. Die Körner fallen zu Boden, das Streu verweht. Hier noch die Frucht eines Baumes und dort Stroh. Welcher Gegensatz. Der Mensch ohne Gott, und das ist die Tragik, hat im Letzten keine Verankerung. Das Bild vom Dreschen und von der Tenne ist auch ein Gerichtsbild. Im Gericht wird sich's zeigen, was bestehen bleibt im Leben. Auch was von meinem Leben Bestand haben wird, im Gericht wird sich's zeigen. Und deshalb möchte ich mein Leben mit Gottes Wort verbinden. Und darauf mein Leben gründen. Wir sind wieder bei der Bergpredigt am Ende jetzt. Auch da geht es darum, Haus auf Sand, Haus auf Fels. Das ist auch wieder die Entsprechung. Wie groß dieser Unterschied ist zwischen Gesegneten und Gottlosen, wird jetzt noch in einer Kleinigkeit dieses Psalmes deutlich. Der Psalm beginnt mit, was ist das erste Wort? Glücklich, gesegnet, wohl dem, ja, wohl dem. Und es im Hebräischen heißt es Aschre. Beginnt mit A. Hebräisch, ein Aleph. Das ist der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets. Aschre, glücklich. Was ist das letzte Wort dieses Psalmes? Wer weiß es? Auswendig? Vergeht. Ein V. Im Hebräischen steht da Toebat, das ist ein T. Der Psalm beginnt mit A und endet mit T. Und wer Hebräisch kann, der weiß, dass A der erste Buchstabe ist und das T, nicht das Z, der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabetes. Der Abstand zwischen gesegnetem Leben mit Gott und Leben ohne Gott könnte nicht größer sein. Schon sprachlich wird das hier herausgestellt und das fand ich interessant. Wirklich glücklich macht also diese Bindung meines Lebens ans Wort Gottes. Und der Gerechte, der mit Gott geht und dessen Leben vielleicht manchmal einsam war, und dessen Leben vielleicht mancher Widerstand ausgesetzt war. Und dessen Leben vielleicht manchmal auch durch die Wüste musste, ist am Ende doch der fruchtbare Baum. In der Hölle herrscht Einsamkeit. Im Reich Gottes Gemeinschaft. Der wird bestehen in der Gemeinschaft der Gerechten. Psalm 1 ist mein Lebenswort. Und es darf unser Lebenswort werden. Wenn unser Leben da hineinlegen in diesen Psalm, ist uns Großes versprochen. Entfaltung, Segen, Glück, Format und ewigen Bestand. Amen. Wir wollen beten und dann singen. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir für diesen Psalm, den du selber gelebt hast, Dein Leben war reich gesegnet. Du hast diesen Psalm dann ausgelegt in der Bergpredigt und hast selig gepriesen, die sich an dich halten. Herr, bei all dem wollen wir nicht abfällig oder auch überheblich über Menschen denken, die nicht an dich glauben, sondern wir wollen sie lieben und für sie bitten, auch in unserem Umfeld, in unseren Gemeinden, in unseren Familien, in unserem Land, in der Regierung, dass viele auf diesen Weg kommen noch, dass noch viele auf diesen Weg kommen, auch bei den jungen Menschen, bei unseren eigenen Kindern oder Enkeln, dass sie auf diesen Weg des Glücks kommen, den Weg des Segens. Danke, dass du unser Fundament bist, das uns trägt, der Boden, der uns nährt, die Quelle, die uns tränkt und die Nahrung, die uns speist. Und danke, dass du mitgehst auf diesem Weg, auch in der neuen Woche. So befehlen uns dir an, Jesus, und wollen auf deinen Wegen bleiben. Amen. Wohl denen, die da wandeln, Nummer 383.
Haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für diese Schriftauslegung an diesem Sonntag. Wir dürfen gespannt sein und begründet erwarten, dass Gott aus dieser Stunde etwas wachsen lässt, etwas neu anfängt an Entfaltung, Glück, Format, ewigem Bestand. Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen auch im Albrecht-Bengel-Haus, in diesem sehr besonderen Studentenwohnheim, viel mehr als ein Studentenwohnheim, viel Frucht. Unser Land braucht Leute, die Schriftausleger sind und die werden dort geschult. Jetzt habe ich noch einige Einladungen und eine Ausladung. Die Ausladung, es fällt uns immer ein bisschen schwer. Es gibt so zwei Sonntage im Jahr, da haben wir einen Schwesterntag, wo sich nur Schwestern und die Familien, die zu unserem Werk gehören, treffen. Also das ist nächsten Sonntag wieder soweit. Am 20. November, nächsten Sonntag, ist keine Bibelstunde. Sagen Sie es auch Ihren Bekannten und Freunden. Dafür habe ich aber viele Einladungen. Das ist ein kleiner Trost. Also am Mittwoch, den 23. November, ist ein Vortrag hier, der heißt Die Macht der Gedanken. Zu diesem Vortrag gehört ein ganzes Informationsblatt. Nehmen Sie doch hinten mit und kommen Sie und informieren Sie sich. Es ist von Pfarrer Wilfried Feser. Hier im Saal, Mittwoch, 23. November, 20 Uhr. Dann kommt der frühere Rektor des Bengelhauses hierher und hält ein Stück Bibelschule. Das freut uns besonders. Es gibt noch zwei Montage und zwei Dienstage in diesem Jahr, an denen er Unterricht hält, und das ist offene Bibelschule. Da kann also jeder dazukommen. Es ist Montag, den 28. November, also der letzte Montag in diesem Monat, und Dienstag, der 29. Es geht um die Bibel, kein Buch wie jedes andere. Die Geschichtlichkeit der Bibel, die Autorität der Bibel, Einheit der Schrift, Wege des Verständnisses. Er geht auch ein auf Angriffe auf die Bibel. Herzlich willkommen. Das ist am Vormittag, jeweils von 9 bis 12 Uhr mit Pause. Auch das zum Weitersagen. Ja, und dann haben wir noch einen Freundesbrief und mitsamt einer Einladung schon für den 6. Januar. Nehmen Sie sich das mit hinten. Und, ach mein, ich habe noch eine Ausladung. Und zwar, am kommenden Mittwoch ist Buß- und Bettag. Und da finden so viele Gottesdienste und schöne Gottesdienste in den Gemeinden ringsum statt, dass wir daran teilnehmen und dass da kein Mittwoch-Bibelkreis ist, die kommenden Mittwoch. Ja, das war's mal für heute. Und das Opfer, was Sie am Ende einlegen, ist für das Albrecht-Bengel-Haus bestimmt. Diese Arbeit unterstützen wir sehr gern. Jetzt eine gesegnete Woche. Bis zum Wiedersehen am übernächsten Sonntag oder am Mittwoch.